Wie geht denn nun das perfekte Frühstücksei? Warum wird Rührei trocken und warum lassen sich manche Eier einfach nicht schälen? Ganz nebenbei klären wir, sind Eier wirklich gesund und wie viele darf ich essen? Und was hat es wirklich mit Cholesterin auf sich? Heute dreht sich alles um das Ei bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Hallo und herzlich willkommen zu Iss, Ernährungswissen mit Biss.
Ich bin Antonina Müller, Spitzenköchin. Und ja, ich beantworte euch heute die eine Frage. Wie funktioniert das perfekte Frühstücksei?
Ich bin auch sehr gespannt, liebe Antonina. Und ich bin Ernährungswissenschaftler Achim Sam. Man denkt ja, Wasser, Topf, Ei und fertig ist die Sache. Nee, so einfach ist es nicht. Ich kläre euch heute auf, wie gesund Eier sind, wie viele darf man tatsächlich essen und was ist mit dem Cholesterin?
Und wir machen wie immer beides. Du klärst die Wissenschaft und ich kümmere mich natürlich um das perfekte Ei in der Küche.
Und am Ende gibt es natürlich unser Erfolgsrezept der Woche und das passt mega gut zu Ostern. Wir machen nämlich gebeiztes Eigelb.
Ja, einfach mal was anderes. Super einfach gemacht, erkläre ich euch natürlich später.
Die lässt sich auch so drüber rubbeln, ne? So über Pasta und so.
Du verrätst schon wieder zu viel. Ja, also, wir starten erst bei Achim hier.
Will immer nicht.
Los geht's.
Jetzt gibt's eine Extraportion Ernährungswissen von Achim.
Achim, jetzt geht's los. Die Frage aller Fragen. Es geht um Eier. Und natürlich ist da auch so ein bisschen Mythos. Man darf nur ein Ei, vielleicht auch drei in der Woche. Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich gespannt. Wir essen alle zu viel Eier, sagt jeder. Aber ist es wirklich so? Wie viele Eier essen wir eigentlich?
Also es ist wirklich eine spannende Frage. Deutschland ist offiziell im Ei-Modus, so kann man das wirklich sagen. Wir essen ganz ordentlich Eier. Mhm. 2024 lag der Pro-Kopf-Verbrauch bei 249 Eiern pro Jahr. Das sind rund 4,8 Eier pro Woche. Ein eisame Spitze, müsste man eigentlich sagen.
Ja,
das sollte einer werden, aber es ist mir nicht gelungen. Ist übrigens Mexiko mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 390 Eiern pro Jahr.
Okay.
Und wenn man jetzt mal so überlegt, haben die Mexikaner jetzt deswegen Eierköpfe, höhere Cholesterinwerte oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen?
Mhm. Und?
Ja. Tatsächlich, also keine Eierköpfe natürlich, aber tatsächlich zumindest beim Non-HDL, also da gehört beispielsweise das schlechte in Anführungszeichen LDL dazu, das sind sie im Durchschnitt etwa rund 10% über unseren Cholesterinwerten.
Aha.
Ob das an den Eiern liegt, das steht wohl eher in den Sternen, aber sie liegen etwas drüber. Muss man jetzt nicht unbedingt damit in Zusammenhang bringen, aber ich gucke mir das mal an.
Finde ich spannend.
Sieht.
Ja, durchschnittlich 4,8 Eier, das ist ja schon mehr als viele glauben, oder?
Wahrscheinlich schon, aber die Frage stellt sich ja nicht, ob wir überhaupt Eier essen dürfen, sondern ab welcher Menge sind Eier für unsere Gesundheit nicht mehr Eierlei. Also,
oh, es war schon wieder ein Wort.
Ja, ich versuchte aber echt ich so richtig. Ne? Oliver Kahn hat ja auch schon gesagt, Eier, wir brauchen Eier. So, darum geht's heute. Und ich versuche, vielleicht gelingt mir auch mal ein Gag.
Ja, schaffst du bestimmt. Also bevor du jetzt die großen Studien aber raushaust, sag kurz, warum bei Eiern so viele Leute, also auch wie ich, komplett verwirrt sind.
Also weil Studien in der Ernährung, ich habe das auch beim Thema Zucker schon erzählt, in der Regel Beobachtungsstudien sind und die Empfehlung immer wieder danach ausgesprochen werden, also die Ernährungsempfehlung.
Mhm.
Es gab für Eier schon die wildesten Empfehlungen, also in den 70er Jahren wurden Eier quasi als tickende Cholesterin- bzw. Herzinfarkt-Zeitbomben angesehen, also da war ein Ei pro Woche schon das höchste der Gefühle. Und das erzählt man einem Bodybuilder oder Rocky, die lachen sich schlapp. Ich habe gerade mit Klaus Maibaum telefoniert. Das ist wirklich eine Bodybuilding-Legende aus Hamburg. Olympic, noch ein uraltes Fitnessstudio. Und der Klaus Maibaum, der stand schon oft auf der Bühne. Das ist natürlich jetzt lange her, aber das ist so ein richtiges Bodybuilding-Urgestein. Und er hat mir erzählt, dass er zu seinen Glanz- und Gloria-Zeiten 30 Eier pro Tag vertilgt hat.
Okay, ich hätte jetzt gesagt, 10. Also, 10 wäre jetzt meins so gewesen, wo ich gesagt habe, 30
ist krass. Das ist wirklich ein bisschen mehr als die Mexikaner futtern.
Ein bisschen.
Das muss man sich mal vorstellen. Da hat er in 3 Monaten 2700 Eier weggehapst.
Das ist hart.
Ja. Und er sagt noch dazu, die geht auch ganz gut runter. Also ohne Schale natürlich. Ne?
Ja.
So, jetzt aber eins nach dem anderen. Also das Problem sind bei diesen Beobachtungsstudien, also das sind Studien aufgrund von oder auf Grundlage von Fragebögen, mhm, und die liefern ausschließlich Korrelationen, also statistische Zusammenhänge, aber keine Kausalitäten, also keine Ursache-Wirkungsbeziehung. Mhm. Ich habe das ja bei dem Thema Zucker erzählt, dass es quasi einen Zusammenhang gibt, wenn einen statistischen Zusammenhang, also jetzt mal ganz was anderes, von Nicolas Cage, wie viele Filme der im Jahr dreht.
Ach so, ja, stimmt.
Und je mehr Filme der dreht, umso mehr Menschen ertrinken in den USA in Swimmingpools. Also es gibt da einen Zusammenhang, so, also völlig irrsinnig.
Ja, völlig, ne? Irrsinnig.
Und so ist es oft, okay, halt auch eben mit Beobachtungsstudien, okay, in der Ernährung. Mhm. Und ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Also viele Ernährungsstudien bzw. die Aussagen und Empfehlungen, die daraus entstehen, sind so ein bisschen wie Glaskugelleserei. Mhm. Und dann kommen halt so wilde Empfehlungen dabei raus, wie ja, halt gar kein Ei am besten oder maximal ein Ei, mhm, pro Woche wie in den 70er Jahren oder maximal, dass man auf 4 geht.
Okay.
Aber ich will die Ei-Frage ja heute mal ganz nüchtern einordnen und mal hinschauen, was gibt's da für Studien, haben die eine Aussagekraft? Und da gibt's eine wirklich gigantische Studie aus China, mhm, die hat 500.000, also 500.000 Menschen waren dabei.
Okay.
Und da war ein moderater Eierkonsum, das heißt bis zu einem Ei pro Tag, also 5 bis 7 Eier pro Woche mit einem niedrigeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankung assoziiert. Also das heißt, so, dass man tatsächlich, wenn man in dieser Menge bleibt, also 5 bis 7 Eier, ein geringeres Risiko hat für Herz-Kreislauf-Erkrankung.
Oh, das finde ich gut. Da bin ich ja auch schon ganz gut dabei.
Also wie gesagt, das ist eine Beobachtungsstudie, ja, aber schon eine sehr große.
Ja.
Also man könnte auch sagen, beziehungsweise singen, ich esse jeden Tag ein Ei und wäre gesundheitlich noch ganz gut dabei. Ach, das ist eigentlich so das, was die Studie so sagt.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Dann gibt's noch eine sehr große schwedische Kohortenanalyse. Also das Kohorte bedeutet große Gruppen über einen langen Zeitraum. In dem Fall waren es 37.000 Männer, mhm, über einen Zeitraum von 10 Jahren. Und das aber auch eine Beobachtungsstudie, also na, nicht so klar, es geht da um Zusammenhänge. Und die kam aber auch zu einem ähnlichen Ergebnis wie die oder die Ergebnisse aus China. Und zwar, dass ein täglicher Eierkonsum nicht mit einem höheren Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall verbunden ist. In dieser Auswertung zeigte sich bei Männern bei einem Ei pro Tag, also die rechnen etwas konservativer, nicht mit bis zu 7 Eier pro Woche, sondern 6 Eier pro Woche, ein Signal Richtung Herzinsuffizienzrisiko, nicht aber bei geringerem Konsum. Also erst ab 6 Eier aufwärts, mhm, dass das so die, sagen wir mal, die kritische Grenze ist.
Also ein Ei am Tag ist oft unauffällig, aber jeden Tag mehrere Eier kann je nach Person und auch Kontext, ne, anders aussehen wahrscheinlich dann.
Genau, aber es gibt noch weitere, noch umfassendere Studien, also sogenannte Meta-Analysen. Das, mhm, sind Zusammenfassungen und Auswertungen vieler Studien. Beispielsweise gibt es so eine Chatier und eine Greta Navong, oder die sind von denen initiiert sozusagen, mhm, das sind die Wissenschaftler. Und die kommen zu dem Schluss, dass ein moderater Eierkonsum etwa bis zu einem Ei pro Tag, also die gehen von der gleichen Menge aus, nicht mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko einhergeht. Und es gibt so in asiatischen Populationen sogar günstigere Zusammenhänge, was also kardiovaskuläre Erkrankungen angeht. Also wenn man in dem Bereich bleibt, mhm, ein Ei pro Tag, dass man sogar eher eine gesundheitsfördernde Wirkung hat aufs Herz-Kreislauf-System.
Ah ja. Also das hört sich doch alles ganz gut an, oder? Das
sind ja,
doch,
ja.
Also finde ich, weil ich mag Eier natürlich schon. Das ist aber schon ein deutlicher Stimmungswechsel gegenüber dem alten Ei. Also so, wenn man sagt, okay, nur ein Ei und wenn sich das dann so ändert.
Naja, aber man muss mal überlegen, weil die ja immer so gewarnt wird. Ne?
Ja,
also was ist jetzt die Essenz vom Ei? Kurz gesagt, es ist alles einwandfrei. Okay. Also wir haben gar keine Eierprobleme, also wir haben kein Problem mit der Eiermenge. Also wir werden eigentlich völlig zu Unrecht gewarnt und verunsichert, mhm, denn wir haben ja, ich habe es ja eingangs gesagt, 4,8 Eier essen wir pro Kopf in der Woche, ja, im Durchschnitt. Und da bewegen wir uns halt genau in jenem Bereich, den die bislang umfassendste Studie als förderlich für die Gesundheit ansieht.
Mhm.
Das muss man sich echt mal vorstellen. Also tatsächlich liegen wir sogar noch komfortable 1,2 Eier unter der Eigrenze, ab der es laut der neueren schwedischen Studie oder den Daten zu viel sein könnte. Mhm. Also es ist wirklich alles einwandfrei. Wir werden nur immer auch verrückt gemacht und das heißt, oh, bloß Vorsicht.
Ja, ja.
Und dieser Cholesterinwahn, der da so ausgerufen wird und man kriegt Angst. Und das ist hier völlig zu Unrecht, weil wir essen im Schnitt halt nur 4,8 Eier.
Mhm. Aber das ist eher jetzt so bei, also keine Vorerkrankungen und wenn man wirklich sagt, okay, ganz normal und also man hat jetzt keine Vorbelastungen, also um das geht's jetzt eher, ne? Dass man sagt, okay, wenn ich jetzt schon was habe, vielleicht Diabetes oder irgendwas, oder dann ist es wahrscheinlich ein bisschen anders.
Genau, das Ganze ist mit einer wichtigen Einschränkung. Also für die Allgemeinbevölkerung wirken Eier in vielen Studien eher neutral. Bei Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, vor allem Diabetes, sind die Ergebnisse weniger eindeutig. Mhm. Da findet man je nach Studie mal neutrale, mal ungünstigere, manchmal auch günstigere Zusammenhänge. Ein aktueller Übersichtsartikel erklärt genau, warum das so uneinheitlich ausfällt. Oft liegt's an Unterschieden in der Ernährung insgesamt. Also Ernährungsmuster, Ernährungsprinzip, Lebensstil, Medikamenten und auch daran, wie Eier typischerweise gegessen und zubereitet werden, spielt natürlich auch eine Rolle. Also
Auf jeden Fall.
Wenn ich mir da immer Speckeier mache. Ne?
Ist natürlich nicht so, wie gekocht ist jetzt. Ja, das macht Sinn. Und warum hat das Ei denn überhaupt so eine, also es hat ja wirklich so ein Cholesterin-Image. Also ich weiß das noch von meiner Oma, die hat immer, oh Cholesterin, Cholesterin, hat sie immer gesagt, wenn sie Eier gegessen hat.
Ja, genau, das war halt so in den 70ern, ne? Ist das wirklich... Ja. War das
so ein bisschen
Ei,
eingebrannt,
verrückt,
ja genau.
Ne, dass es sowas ist. Also weil im Eigelb tatsächlich relativ viel Cholesterin drinsteckt. Und früher hat man daraus schnell den Schluss gezogen, viel Cholesterin im Essen heißt viel Cholesterin im Blut, heißt schlecht fürs Herz.
Okay.
Das klang ganz logisch oder klingt ganz logisch, aber war einfach zu einfach.
Okay.
Weil entscheidend ist, das Nahrungskolesterin ist nicht automatisch das Blutcholesterin. Also es ist nicht eins zu eins das, was dann letzten Endes im Blut als Cholesterin ist.
Okay.
Also der Körper ist da nicht passiv, sondern reguliert da ziemlich clever. Also erstens, der Körper gleicht Cholesterinzufuhr aus. Das bedeutet, wenn er über die Nahrung mehr Cholesterin aufnimmt, dann passiert bei vielen Menschen Folgendes. Die Leber produziert weniger eigenes Cholesterin. Mhm. Also die arbeitet dann effizienter. Ne? Also die setzt da nicht noch einen drauf. Ja, klar, selbstverständlich. Müssen wir.
Guck.
Und oder im Körper nimmt der Darm weniger Cholesterin auf. Das heißt, das System hat eine Art Thermostat, so kann man das vielleicht ganz gut beschreiben, also mehr rein, oft weniger Eigenproduktion. Und darum steigt bei vielen das Blut LDL durch Eier nur wenig oder gar nicht an.
Ach so.
Ja, deshalb wird auch oft gesagt, es hat überhaupt keine Auswirkungen auf.
Ja. Okay.
Und das war halt lange so die Streitfrage.
Mhm.
Zweitens, was LDL wirklich stärker treibt, ist oft was anderes. In der Praxis beeinflussen gesättigte Fettsäuren, also insgesamt die Ernährungsqualität ja sowieso, sollte man nicht so viele davon essen von den gesättigten Fettsäuren, also lieber mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Omega-3, Omega-6 oder einfach ungesättigte Fettsäuren, das wäre Omega-9, aber das ist jetzt noch am Rande. Also gesättigte Fettsäuren beeinflussen das LDL meist stärker als das Cholesterin aus einem einzelnen Lebensmittel.
Mhm.
Und das sind so typische LDL-Treiber, ist halt ganz, ist ja bekannt, viel Butter, fettes Fleisch, Wurst, Waren und so.
Was halt auch oft im Ei mit dabei ist, wenn man frühstückt. Das muss man halt auch mal sagen. Und drum ist es wahrscheinlich so, dass sich das natürlich schon so ein bisschen widerspiegelt aufs Ei dann komplett. Ne?
Also ein Ei auf dem Vollkornbrot mit Gemüse ist ernährungsphysiologisch eine andere Geschichte als Eier mit Speck, ein Buttertoast, wenig Ballaststoffe.
Ja.
So. Und dann der dritte Punkt ist, nicht alle reagieren gleich. Also es gibt sogenannte Hyper-Responder. Das sind Menschen, die stärker reagieren. Gibt es tatsächlich.
Okay.
Wichtig und fair, es gibt Menschen, bei denen Nahrungskolesterin, also das LDL, messbar anheben kann. Aber selbst dann sieht man häufig, es steigen LDL und HDL gemeinsam. Und das Risiko hängt wieder stark davon ab, vom Gesamtbild. Also von Gewicht, Bewegung, Ballaststoffe, Fettqualität, die man zu sich nimmt, Stoffwechselgesundheit. So, und jetzt kommt noch ein vierter Punkt. Warum das Ei trotzdem noch dieses Image hat.
Ja, das stimmt. Das, ist ja immer noch so.
Der Cholesterinbringer ist. Also da denkt man gleich an was Böses.
Mhm.
Weil sich alte Ernährungsempfehlungen und Schlagzeilen einfach hartnäckig halten. Also Eier waren jahrzehntelang das Symbol für eine echte Cholesterinbombe.
Ja.
Und die moderne Sicht ist da einfach differenzierter. Also nicht das einzelne Ei entscheidet, sondern die Gesamternährung, die Fettqualität, die wir zu uns nehmen, die Ballaststoffmenge, also das Ballaststoffniveau und die individuelle genetische Reaktion. Spielt auch eine Rolle.
Ah ja, okay. Also lass uns mal das Ei jetzt wirklich so Stück für Stück auseinandernehmen. Was steckt wirklich im Dotter und warum lohnt es sich überhaupt ernährungsphysiologisch?
Also wenn man es einfach sagt, der Dotter ist quasi der Nährstoffspeicher des Eis. Also da steckt ziemlich viel drin. Er liefert nicht nur Energie aus Fett, sondern auch viele Stoffe, die der Körper gezielt nutzt, zum Beispiel Spezialfette. Also ich spreche da ganz besonders von Spezialfetten, die sogenannten Phospholipide. Das sind Fettbausteine, die zum Beispiel in Zellhüllen vorkommen, ganz wichtig. Dann fettlösliche Vitamine, also Vitamine, die der Körper besser aufnimmt, wenn Fett mit im Spiel ist. Und Pflanzenfarbstoffe, also wie Lutein und Zeaxanthin. Dazu erzähle ich gleich noch mehr. Und ein besonders wichtiger Nährstoff im Dotter ist das Cholin. Manche sagen auch Cholin, ich sage Cholin.
Also das Cholin hört man schon öfter, habe ich bei dir auch schon oft gehört. Aber was macht es konkret im Körper?
Also Cholin kann man sich wie so eine Art Mehrzweckbaustein vorstellen. Die drei wichtigsten Aufgaben sind erstens Baustoff für die Zellen, also Cholin ist Teil von Stoffen, aus denen der Körper Zellmembranen baut, also die Hülle jeder Zelle. Zweitens Beteiligung an Nervensignalen, also Cholin wird gebraucht, um Acetylcholin zu bilden beispielsweise. Das ist ein Botenstoff, mit dem Nerven Signale weitergeben, zum Beispiel Gedächtnis, Muskelsteuerung und so weiter. Und drittens Unterstützung für Leber und Fettverarbeitung. Und das ist sehr alltagsrelevant. Cholin hilft der Leber dabei, Fett sinnvoll zu verarbeiten und weiter zu transportieren. Statt VLDL kann man einfach sagen, die Leber verpackt Fette in Transportpakete, damit sie nicht liegen bleiben. Und Cholin ist dabei ein wichtiger Baustein. Also Cholin ist schon eine ziemlich gute Sache.
Ja, das hört sich auf jeden Fall so an. Und dafür gibt es auch sogar offizielle Health Claims, oder?
Ja, also gerade wenn jemand aufs Thema Fettstoffwechsel Wert legt und Gewichtsreduktion, ich bin ja auch im Moment dabei, also Cholin täte mir da auch ganz gut. Es gibt in der EU zugelassene Aussagen, also die sogenannten Health Claims. Und da ist oder hat Cholin einen Claim, Cholin trägt zu einem normalen Fettstoffwechsel bei. Man darf da jetzt nicht sagen, Cholin erhöht oder treibt den Fettstoffwechsel in die Höhe und so. Also wichtig, das ist keine Werbeidee, sondern basiert auf der Bewertung durch die europäische Behörde EFSA.
Ah, ja.
Und das, ich habe auch schon mehrere Nahrungsergänzungsmittel entwickelt und auch Shakes, also zwar schon momentär, zusammen mit Professor Dr. Michael Hamm und. Und da haben wir auch immer Cholin mit drin gehabt zur Unterstützung sozusagen oder zum Beitrag eines normalen Fettstoffwechsels. Darf man dann auch draufschreiben. Also mit Cholin direkt zu einem normalen Fettstoffwechsel bei.
Ah ja, okay. Und wie viel liefert da ungefähr ein Ei?
Also ein großes Ei liefert grob rund 147 Milligramm Cholin, also ungefähr ein gutes Drittel dessen, was EFSA als angemessene Zufuhr für Erwachsene ansetzt, 400 Milligramm pro Tag. Deshalb tauchen Eier in Ernährungsstudien oft als relevante Cholinquelle auf. Also Eier sind schon ja ein Top-Cholin-Lieferant.
Du hast vorhin auch noch was von Leberfett erwähnt. Also ist das wirklich ein belegter, seriöser Bezug oder ist, ja, weil das finde ich immer ganz spannend, da lege ich auch immer ein bisschen Wert drauf und da bin ich jetzt gespannt, was du meinst.
Also ganz wichtig, Cholin ist kein Fettleberheilmittel, aber der Zusammenhang ist in der Wissenschaft ziemlich plausibel und gut beschrieben. Also wenn Menschen sehr wenig Cholin bekommen, kann es die Fähigkeit der Leber beeinträchtigen, Fett gut zu verarbeiten und abzugeben und das kann eben das Leberfett begünstigen und zu einer, sagen wir mal, nicht alkoholischen Fettleber sozusagen führen. Praktisch heißt das, wer ohnehin cholinarm ist, macht es sich mit Dotter komplett weglassen, manchmal unnötig schwer, ohne automatisch ein Cholesterinproblem zu lösen. Also wenn es jetzt darum geht, dass ich Cholesterin weglassen will, weil ich Angst habe, dass mein Cholesterinspiegel dann steigt, das ist damit gemeint.
Ah ja, und das Thema Gehirn. Da wird es ja immer ein bisschen heikel, auch mit Versprechen und mit dem Ganzen. Was meinst du dazu?
Genau, also sauber formuliert. Es gibt Beobachtungsstudien, die Zusammenhänge zeigen, aber kein Heilbeweis sind. Also Beispiel in der Auswertung aus dem Rush Memory and Aging Project von 2024 war häufiger Eierkonsum mit einem niedrigeren Alzheimer-Demenzrisiko assoziiert, also in Verbindung gebracht. Okay. Und statistisch spielt da Cholin als möglicher Teilerklärfaktor eine wichtige Rolle. Wichtig, das beweist jetzt nicht, dass Eier vor Alzheimer schützen. Es zeigt, da könnte ein Zusammenhang im Gesamtpaket Ernährung, Lebensstil, Eier drinstecken.
Kurze Werbepause.
Als Köchin kenne ich es einfach nur zu gut. Ein passender Wein macht ein Gericht erst richtig rund. Oder ganz nach unserer Ist-Ernährungswissen mit Biss-Devise maximal lecker. Und genau diese perfekte Ergänzung kannst du dir jetzt ganz einfach nach Hause holen, ohne dass du dafür erst ein Weindiplom brauchst. Wir haben eine Empfehlung, die mal richtig gut zu einem entspannten Abend und zu jedem Gericht passt, versprochen. Nämlich der Online-Weinhändler vinos.de mit V geschrieben bitte. Vinos arbeitet direkt mit spanischen Winzern zusammen und bringt ziemlich viel mediterranes Urlaubsgefühl ins Glas. Ganz ohne snobby Vibes, sondern unkompliziert und einfach zugänglich. Das ist mir ja als Köchin immer super wichtig, denn ich bin ja auch kein Sommelier. Bei Vinos findest du hochwertige Weine für den Alltag, egal ob zu Pasta, vegetarische Gerichte oder einfach ein entspanntes Dinner mit Freunden. Der passende Wein macht oft den kleinen, aber feinen Unterschied.
Und auch für Leute wie mich, die keinen Alkohol trinken, gibt es bei Vinos eine schöne Auswahl an alkoholfreiem. Meine Empfehlung, alle haben mich einmal durchs Sortiment gekostet und ich kann euch sagen, mir haben wirklich alle geschmeckt. Egal ob alkoholfreiem Aperitivo, Sauvignon Blanc oder bärigem Rotwein. So, und weil es so lecker war, gibt es jetzt für euch noch ein Kennenlernangebot. Über vinos.de/biss bekommt ihr ein Weinpaket mit rund 50% Kennenlernrabatt für nur 29,99 Euro. So kannst du dich ganz entspannt durchprobieren und deinen Favoriten fürs nächste Dinner finden. Ihr könnt zwischen verschiedenen Paketen mit und ohne Alkohol wählen. Als Extra bekommt ihr sogar noch ein Gläserset von Schott Zwiesel dazu. Finde ich sehr schön, das Gläserset übrigens. Als Neukunden bekommt ihr das Ganze sogar versandkostenfrei. Probiert's aus, geht auf vinos.de/biss. Dort bekommt ihr die Pakete für 29,99 Euro mit rund 50% Rabatt. Das Angebot gilt bis zum 30.05.2026 und wie immer verantwortungsvoll genießen ab 18.
Also, gutes Essen verdient guten Wein, egal ob mit
oder ohne Alkohol.
Jetzt geht's weiter.
Bei den Augen, da fallen immer so zwei Namen. Dass ich es jetzt noch richtig sage, ihr wisst, ich bin nicht die Ernährungswissenschaftlerin, aber Lutein und Zeaxanthin.
Zeaxanthin. Aber
oh, schade, aber ich war fast. War fast. Aber das ist in Ordnung. Aber
ich
da fallen
jetzt,
ja immer
die, richtig raus.
Die beiden Namen. Du kannst es vielleicht gleich nochmal wiederholen. Was hat es zusammen auf sich?
Also Lutein und Zeaxanthin sind Pflanzenfarbstoffe, die sich in der Makula anreichern. Das ist die Sehmitte der Netzhaut, Auge, ne? Es geht ums Auge. Also wichtig für scharfe Sehen.
Okay.
Habe ich mittlerweile auch wieder, was heißt wieder Probleme? Ich habe jetzt so Mitte 40, kriegt man da Probleme mit. Eier liefern davon nicht riesige Mengen, aber sie haben einen Vorteil. Die Aufnahme ist oft überraschend gut, weil diese Stoffe im Dotter in Fett eingebettet sind. Und Fett hilft dem Körper, fettlösliche Stoffe besser aufzunehmen oder überhaupt aufzunehmen. In Studien sieht man nach Eierkonsum messbar höhere Werte im Blut und teils wird auch das Makulapigment vereinfacht, die Schutzschicht, das Reservoir in der Sehmitte untersucht.
Und was heißt das für mich jetzt praktisch übersetzt?
Ei plus Gemüse ist eine clevere Kombi.
Ach ja?
Also du bringst Farbstoffe aus dem Gemüse mit und das Fett aus dem Ei kann helfen, das Ganze besser aufzunehmen. Und der Dotter steuert selbst Lutein und Zeaxanthin bei.
Ach, das finde ich super. Vielen Dank, Achim. Viele essen ja auch nur das Eiweiß, weil der Dotter in Anführungszeichen schlecht sei. Was ist im Eiklar wirklich drin oder dran, außer Protein?
Also das Eiklar ist vor allem ein sehr hochwertiges Eiweiß. Also hochwertig heißt, es enthält alle wichtigen Aminosäuren. Aminosäuren sind ja die Bausteine, aus denen der Körper eigenes Protein, eigenes Eiweiß baut oder bauen kann. Und es ist gut verdaulich. Also der Körper kann es effizient nutzen. Ein ganzes Ei hat grob so 6,3 Gramm Protein und der größere Anteil steckt eben im Eiklar.
Ach so, ich dachte immer, im Eigelb ist auch viel Protein. Das ist wirklich, manchmal kommt das, ja, ehrlich, ist gut, haben wir wieder was gelernt, schau. Und warum ist diese Proteinqualität mehr als nur Schlagwort aus der Fitnessszene?
Weil Protein nicht nur Muskeln bedeutet und ist, es geht auch um Erhalt von Muskelmasse, also wichtig zum Beispiel im Alter. extrem wichtig. Das ist jetzt auch mal weg, kurz von unserem Thema. Mhm. Aber wenn jemand bettlägerisch ist, Pflegefall ist und so weiter, kann es tatsächlich sehr helfen, wenn man sich dann proteinreich ernährt, um die Muskulatur zu stabilisieren. Also ohne, dass man sich jetzt groß bewegen kann, hilft eine proteinreiche Ernährung, um die wichtige Muskulatur, also der ganze Halteapparat und so weiter, ist Muskulatur, dass der erhalten bleibt und nicht weiter flöten geht. Das ist ganz wichtig. Dann auch Protein ist wichtig und gut für die Sättigung. Also Proteine machen in der Regel satt, auch wach. Kohlenhydrate machen hungrig, weil sie Insulin oder im Verhältnis mehr Insulin stimulieren. Kommt natürlich darauf an, was sie für Kohlenhydrate ist. Also sie sättigen gut und der Körper braucht Protein für Enzyme, Hormone und Gewebe. Und bei Protein zählt eben nicht nur die Menge, sondern auch, welche Aminosäuren sind drin und wie gut kommt der Körper daran. Und eine Sache vielleicht noch, für unseren Körper ist es sehr aufwendig, Proteine zu verstoffwechseln, also wesentlich aufwendiger als beispielsweise aus Kohlenhydraten. Man muss aus dieses Eiweiß Knäule. Ja, und dann wird relativ viel von der Energiemenge als Wärme frei und wir können die gar nicht nutzen als Nahrungsenergie. Also es ist ein schlechter Energieträger, was ja für, deshalb ist Protein also all over oder in der ganzen Fitnesswelt und mittlerweile kriegst du ja wahnsinnig viele Produkte mit Protein.
Und dann gibt's ja auch noch diese bioaktiven Peptide. Das klingt ja immer so ein bisschen nach Marketing. Und ob es wirklich stimmt oder was man da braucht.
Also Peptide sind kurze Eiweißstückchen. Mhm. Also stell dir ein Protein wie eine lange Kette vor. Ne? So eine lange Kette, die so auch ein bisschen verknäult ist. Mhm. Wenn die Kette zerschnitten wird, dann entstehen kürzere Stücke. Und die nennt man dann Peptide. Das kann passieren, wenn man Eiweiß mit Enzymen zerlegt. Das nennt man dann Hydrolysat, also quasi vorverdautes Eiweiß. Wir hatten das beim Thema Kollagen. Ja. Kollagenhydrolysat, ne? Das ist wieder eine Art Vorverdauung und eine Zerstückelung. Und zum Teil passiert es auch bei der Verdauung. Und manche dieser Peptide zeigen im Labor oder in Tiermodellen Effekte auf bestimmte Prozesse. Mhm. Und deshalb bioaktiv. Aber die wichtige Einordnung bleibt, Labor, Tiermodell ist nicht automatisch Alltagseffekt. Beim Menschen entscheidend sind Menge, Stabilität und ob wirklich genug davon im Körper auch ankommt.
Ja, das ist spannend. Also bedeutet, nicht automatisch funktioniert auch immer im Alltag.
Genau. Und zwei praktische Punkte zu Eiklar sind wirklich wichtig. Erstens, rohes Eiweiß ist nicht so ideal. Also rohes Eiklar enthält Avidin. Das kann Biotin, das ist ein B-Vitamin, binden und die Aufnahme stören. Erhitzen macht dieses Avidin weitgehend unschädlich. Also nicht so, wie das Rocky in dem ersten Teil gemacht hat.
Ich wollte jetzt gerade sagen, es gibt ganz viele.
Im Kühlschrank steht genau, und kleppert sich das rohe Ei rein. So, und zweitens, roh, halbgar kann ein Hygienerisiko sein. Also je nach Situation kann das Risiko eben für Salmonellen, ist ja bekannt, steigen. Besonders relevant für Schwangere, Immungeschwächte, sehr junge Menschen oder auch alte Menschen. Also Eiklarpeptide, was wird erforscht, ohne Heilversprechen.
Ja, das finde ich jetzt echt lustig, dass du das sagst. Das hat man echt ein bisschen so, dass manche wirklich auch Fitnessmenschen dann das Ei aufklappen und einfach trinken roh.
Hast du das schon mal gesehen?
Ja, schon oft.
Ich habe das früher auch gemacht, muss ich gestehen.
Ja,
das
schau.
Ist allerdings Jahrzehnte her, weil das war schon ein großes Vorbild. Ich habe den übrigens mal getroffen, Stallone.
Echt?
Mhm. Ich habe mal ein Interview
da ist meine Mama jetzt aber, da wird sie, jetzt musst du gut hinhören, Mama.
Ein Interview mit Sylvester Stallone gemacht.
Ui. Ja. Ganz großer Fan. Ja, aber jetzt kommt noch was. Worauf achte ich beim Kaufen? Bedeutet, es gibt ja diese IBAN-Nummern und da gibt es ja auch ganz, ja, so ein bisschen da drauf, so ein bisschen wie die IBAN-Nummern. Magst du uns das mal ganz kurz noch erklären? Was hat das mit auf sich? Braune, weiße Eier, IBAN-Nummern, also das sind natürlich keine IBAN-Nummern, aber genau.
Also für mich ist der wichtigste Check der Code auf dem Ei. Mhm. Muss draufstehen, auf jedem Ei ist ein Stempel drauf. Die erste Zahl gibt die Haltungsform an, also 0 bedeutet Bio oder Öko, 1 ist Freiland, 2 Bodenhaltung, 3 Käfig, die aber in Deutschland seit dem 1. Januar 2026 nicht mehr erlaubt ist, aber Eier aus Käfighaltung aus anderen EU-Ländern können weiter im Umlauf sein.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das sich auch mal zurückführt, irgendwie auch im Kopf, dass man das weiß, dass das wirklich nur auf Deutschland bezogen ist.
Ja. Da komme ich auch gleich nochmal zu, weil das natürlich auch in Produkten, ne, ob das jetzt ein deutsches Ei ist oder ein, ist dann auch wieder schwierig. Aber bei mir ist tatsächlich, ich versuche, wenn es irgendwie geht, ein Bio-Ei zu kriegen. Freiland, aber dann...
Dann hört's
auf. Bohnenhaltung, ja, bin ich schon raus.
Da bin ich voll bei dir.
Also das ist mir ganz wichtig.
Ja, das finde ich auch, ist ganz, ganz wichtig. Magst du uns das ganz kurz mal erklären mit der Haltung?
Mit der Haltung?
Also, da gibt's ja auch, wie viel Quadratmeter darf es sein?
Also oder? Welche Haltung am besten und am tierfreundlichsten vielleicht ist. Also wenn man nur nach den gesetzlichen Haltungsformen geht, ist die Rangfolge meist am tierfreundlichsten klar. Null Bio oder Öko. Mhm. Bio hat zusätzlich zum Auslauf auch strengere Regeln im Stall und beim Futter, also typische Eckpunkte, mindestens 4 Quadratmeter Auslauf pro Henne, maximal 6 Hennen pro Quadratmeter Stallfläche, maximal 3000 Hennen pro Stallabteil. Mhm. Das ist die Richtlinie für Bio. Noch besser wird's oft, wenn zusätzlich ein strenger Bioverband, zum Beispiel Naturland, Demeter Bioland oder ein Tierschutzlabel drauf ist, dann sind Bio-Plus-Standards oder zusätzliche Kontrollen mit dabei. Beim Naturland-Regelwerk findet sich zum Beispiel ebenfalls die Begrenzung auf 3000 Legehennen pro Stall. Mhm. Dann gut, aber sehr unterschiedlich ist die Nummer 1 auf dem Ei, das ist Freilandhaltung. Freiland heißt, Auslauf ist vorgeschrieben, also mindestens 4 Quadratmeter pro Henne, aber Freiland kann trotzdem sehr große Bestände bedeuten. Mhm. Und nicht jede Henne nutzt den Auslauf gleich viel, zum Beispiel wenn wenig Schutz oder Sträucher vorhanden sind.
Okay,
ne? So, dann ist es klar, dann suchen die Schutz von den Wänden und so weiter und dann pferchen die sich so zusammen.
Ja, ja, ja.
Deutlich weniger tierfreundlich ist 2, also die Bodenhaltung. Also es ist kein Käfig, aber kein Auslauf, oft hohe Besatzdichten und weniger Möglichkeiten für natürliches Verhalten.
Mm.
Und da kriege ich schon ein Zittern in der Stimme.
Ja, das
so, dann 3 ist die Käfighaltung, die ja verboten ist, aber wie gesagt, EU-weit nicht überall.
Ja.
Und Käfigeier können zum Beispiel über Importe beziehungsweise verarbeitete Lebensmittel weiter mit in unserem Essen drin sein.
Da lohnt sich wirklich mal der Blick aufs Etikett, würde ich meinen. Ne? Also das ist echt bitter. Man denkt das oft gar nicht. Gell? Man denkt, okay, man hat es vor der Haustür, aber...
Ja, aber du siehst es auch nicht immer. Das ist nicht so trivial. Wo ist die Herstellung? Wo ist es produziert worden?
Ja.
Also es ist schwierig. Also extra wichtig ist es gerade bei Nudeln, Kuchen, Mayo und Co., da steckt der Teufel oft im Detail. Also bei verarbeiteten Produkten ist oft nicht so transparent, aus welcher Haltung die Eier stammen. Das Bundeszentrum für Ernährung weist explizit darauf hin, dass Eier aus im Ausland zulässiger Käfighaltung weiterhin in Produkten verarbeitet werden dürfen.
Komisch eigentlich. Also ich sag's mal so, wie ich es fühle. Ich finde das eigentlich irgendwie komisch. Man verbietet was, aber das ist dann wieder in Ordnung.
Deshalb Eier aus Bio-Freiland.
Und auf jeden Fall, geht zu euren Höfen, unterstützt die Bauern, das machen wir auch. Bei uns gibt es echt super gute und das schmeckt einfach auch ganz anders. Aber da komme ich dann nochmal dazu.
Es gibt noch so einen kleinen Transparenztipp, also Code checken. Also wenn du wissen willst, woher ein Ei kommt, dann den Erzeugercode kann man bei Was steht auf dem Ei prüfen. Übrigens,
ja, das ist super,
das ist ein Rückverfolgbarkeitssystem, also wenn der Betrieb am System teilnimmt. Und was mir auch ganz wichtig ist, bitte ohne Küken töten.
Hm.
Was bedeutet das heute? Also in Deutschland ist das routinemäßige Kükentöten seit dem 1. Januar 2022 verboten. Es gibt dazu ab 2024 weitere Vorgaben zur Geschlechtsbestimmung im Ei. Aber bei importierten Eiern, Produkten ist das nicht automatisch abgedeckt. Also auch hier muss man es wieder sagen. Und Verbraucherzentralen betonen, dass es für Käufer oft nicht eindeutig erkennbar ist, welches Verfahren woher genau. Also mir ist das Thema wichtig, deshalb nach klar bekannten Programmen, Siegeln schauen, zum Beispiel eben Tierschutzlabel oder konkrete Bruderhahn oder 2 Nutzungsprojekte und da ist man zumindest da auf der besseren Seite.
Ja. So, jetzt ist noch die Frage braune versus weiße Eier.
Das ist auch noch wissen.
Ja, ganz kurz und dann gehen wir auch zu mir über. Aber was ist da der Unterschied?
also braun versus weiße Eier, was ist der Unterschied? Kurz, fast nur die Schalenfarbe. Die hängt nämlich davon ab, welches Huhn das Ei gelegt hat. Also welche Hühnerrasse und welche Genetik das Huhn hatte. Also Nährstoffe, Geschmack, Gesundheit, nicht automatisch anders, nur wegen der Farbe. Unterschiede kommen eher über die Fütterung, frische Haltung und nicht über die Farbe oder die Schalenfarbe, ob die jetzt braun oder weiß ist. Okay. Aber du kannst wahrscheinlich noch was zu ganz vielen anderen Eiern. Wir sprechen die ganze Zeit über Hühnereier.
Da geht's jetzt weiter. Ja,
Wachteleier, da geht's jetzt weiter.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
So, liebe Antonina, jetzt habe ich da ganz schön viel irgendwie rausgeballert zum Thema Ei. Und jetzt machst du das Ganze noch maximal lecker. Und meine erste Frage an dich, was macht ein perfektes Ei aus? Also ich meine jetzt handwerklich für dich. Auf was guckst du, außer auf die Nummer?
Also bei uns gerade in Deutschland, wir essen ja eigentlich nur so 10 bis 15 Arten, die so regelmäßig konsumiert werden. Also klar, das Hühnerei ganz oben, aber es gibt ja über 9000 Vogelarten, wo die Eier wirklich fast alle theoretisch essbar sind.
Ach, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, dass das eingangs war das natürlich mit diesen 6 bis 7 Eiern täglichen Ei. Das ist kein Straußenei, ne?
Ja, das ist ganz, ganz wichtig, aber da kannst du gleich nochmal was dazu sagen. Also was wirklich die häufig konsumiertesten Eiersorten bei uns sind, klar, die Hühnereier, die gibt es in Größen von S bis XL, das weiß jeder, aber auch Wachteleier, Enteneier, Gänseeier, also das ist sowas, auch Enteneier, super lecker. Also probiert das gerne mal aus, klar nicht im Übermaß, auch nur da, wo es gibt, auch von Höfen, aber das schmeckt so, so gut. Also habt da keine Angst davor, es hat so ein bisschen einen intensiveren Geschmack, ist ein bisschen fettiger manchmal auch, also man muss mal ein bisschen schauen, wo es dazu passt.
Aber du würdest es erkennen. Also wenn ich, ja, jetzt rein geschmacklich, ja, also jetzt nicht von der Farbe, ich verbinde dir die Augen.
Ja, du merkst es.
Und es gibt ein
Emu-Ei.
Ja gut, das ist ein Wachtelei, erkennt man natürlich. Aber wenn du beispielsweise jetzt ein Entenei hast und ein Hühnerei, das merkst du.
Ja, und wenn du da noch ein Gänseei dabei hast, da hat jedes so seine Stärken, finde ich. Also ein Entenei ist wirklich fettreicher, hat ein bisschen intensiveren Geschmack, aber das als Frühstücksei richtig gut. Also ich liebe Enteneier. In der Dominikanischen Republik hatten wir wirklich. Wir hatten auch Enten.
Was hattet ihr eigentlich in der Dominik?
Wir hatten nicht so viele Tiere, ehrlich. Das ist das
Paradies.
Ist so schön. Ja.
Was machst du hier?
Ich bin hier mit meiner Familie, bin ich auch froh. Aber natürlich isst man da, was man hat. Und vorher muss ich ehrlich sagen, bevor ich dort war, hatte ich das auch nie so auf dem Schirm, dass man sagt, okay, ich esse jetzt mal ein Gänseei oder ein Entenei. Aber vom Geschmack her wirklich gut. Auch zum Beispiel Gänseeier sind größer, klar. Und die haben das Eigelb so ein bisschen fester, ja, und hat auch ein ganz anderes Aroma. Nicht ganz anders wie ein Ei, aber doch individuell.
Ja, also zu was macht man das denn? Also du setzt jetzt nicht morgens hin und sagst,
kannst du doch
mal ein wachsweiches Gänseei.
Ja, aber doch, warum nicht? Ja? Kannst du genauso machen. Man hat es einfach nicht so auf dem Schirm, weil man sagt, okay, die Hühner sind so etabliert und man nimmt einfach nur Hühnereier. Aber davor musst du keine Angst haben. Auch zum Beispiel Wachteleier sind super lecker. Ich mag die echt gern.
Gerade das Bild im Kopf, wenn ich mich morgens da mal hinsetze, bierernst. Packen Straußenei.
Das gibt es natürlich auch, aber ein Straußenei, ja, das ist echt schwer zum Öffnen. Ich weiß nicht, wenn du das schon mal probiert hast, ist es wirklich nicht so einfach. Die Schale ist so hart, aber das Gute ist, die könnt ihr einfach euch schön sauber machen. Entweder habt ihr eine schöne Deko oder eine schöne Suppenschüssel.
Aber wie kriege ich das denn auf?
Ja, du musst es aufbohren. Also du musst es wirklich aufbohren. Du kannst es nicht einfach aufkloppen.
Also ich kann es nicht, mein wachsweiches Straußenei morgens.
Du, das habe ich noch nie probiert. Also jetzt ein wachsweißes Ei, das ist ja ungefähr 20 Hühnereier so groß. So muss man sich das vorstellen. Wäre das noch, oder 20 Stück sind, glaube ich, so hatte ich das mal im Kopf. Und das ist natürlich schon viel. Ja, also da kann ich jetzt nicht sagen, da wäre ein gutes Omelette, wenn ich so ein Arbeiterfrühstück habe. Das wäre was Gutes, aber jetzt so für normale. Das wäre
vielleicht was für Bodybuilder und Klaus Maybaum.
Ja, zum Beispiel, also so das wäre doch was Gutes. Aber da geht es auch weiter. Truthahneier, Fasaneneier. Was wirklich eine ganz, ganz irre geschätzte Delikatesse ist, sind Möweneier.
Ehrlich?
Ja, man denkt so, oh, aber zum Beispiel in England wird das ganz viel gegessen.
Also das mag jetzt, ich habe nicht recherchiert, das mag falsch sein, was ich sage, aber Möwenfleisch muss so furchtbar
schmecken. Ja, das weiß ich nicht, habe ich nicht probiert.
Dass Seemänner, wenn sie einmal trinken waren oder beziehungsweise am Verhungern, lieber viel Wasser geschluckt haben, als dass sie eine Möwe gegessen haben.
Aber die Eier sind sehr gut, ich sag's euch. Also das habe ich schon gegessen.
Ich lasse mich aber gern auch eines Besseren belehren. Wenn jetzt irgendjemand sagt, Möwe, komm mal zu uns, es gibt bei uns die beste Möwe, Zieh den in deinem Leben.
Dann kommt er.
Kriegst,
er kommt.
Dann komme ich.
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte nur mal sagen, dass wir eigentlich sehr festgefahren sind bei uns und wirklich nur auf die Hühnereier gehen. Man darf wirklich auch mal ein bisschen die Vielfalt probieren und die schmecken wirklich toll.
Aber du machst doch jetzt nicht in deine Plätzchen.
Doch, Enteneier.
Und so.
Doch, die sind viel besser vom Eingelb auch, weil die fettreicher sind, machen eine ganz andere Konsistenz. Ehrlich, probiert das aus.
Ja, aber welches Ei nehme ich denn eigentlich für was? Du fängst ja jetzt nicht mit Wachteleier an, da 100 Eier aufzuschlagen, dass du da deine Vanillekipferl machen kannst. Oder was?
Nee, aber zum Beispiel, du hast es ganz schön gesagt, die Enteneier sind super gut zum Backen. Also da kannst du wirklich, weil die eine ganz andere Struktur haben im Fett, wohl wirklich einen ganz schönen Glanz machen und nochmal einen intensiveren Geschmack am Schluss hinbringen. Oder wenn du deine Spätzle mal damit machst.
Wisst ihr, was ein Trick ist übrigens? Den verrate ich euch jetzt
und
im
jetzt
Vertrauen.
Jetzt kommt's.
Wenn ich dann immer skeptisch irgendwie so bin bei der Antonina und so, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Sagt er immer.
Dann ist es eigentlich irgendwie so ein bisschen strategisch, weil ich hoffe,
weil
dann,
will,
dass sie dann beim nächsten Mal wieder hier aufschlägt. Na, und sagt, siehste, habe ich dir mitgebracht, probier's mal.
Ja, kriegst du. Du kriegst von mir Enteneier. Also die esse ich wirklich gar nicht so selten.
Wo
kriegst
du denn her?
Die kriegst du ja auch vom Bauer. Du kriegst nicht so viele natürlich.
Also im Supermarkt gibt's sie ja nicht.
Nee, im Supermarkt kriegst du nicht. Also wer halt Enten hat, geht mal auf eine Entenfarm oder eine Straußenfarm, da kriegt er auch die Eier dazu. Aber man hat ein bisschen immer so Angst zu fragen und denkt so, oh, das kann man doch nicht essen. Doch, probiert's aus und es schmeckt wirklich, wirklich gut.
Also vor allem sehen die fantastisch aus.
Ja, und sie schmecken
also so
wirklich
zu Ostern,
auch. Also so ein Straußenei, wenn jetzt. Du das... Wirklich, wenn ihr große Gruppe seid und ihr macht wirklich mal ein Rührei, dann lohnt sich's ja auch. Dann könnt ihr die einfach mal kaufen und die schmecken echt gut. Hat nicht viel Unterschied jetzt ein Straußenei zum Hühnerei, aber allein das macht natürlich schon so ein bisschen.
Man muss jetzt nicht wieder grüßen, so. Das Maximum muss man die Straußeneier da hinhängen, sondern
aber
schön die Eier, die musst du gar nicht färben, weil die einfach so eine
ja,
tolle Farbe haben.
Und es gibt ja auch, es gibt grüne Eier, es gibt rote Eier, braune
Welche
Eier.
Welche rote Eier? Wo, von welchem Tier sind
oh
die?
Oh Gott, jetzt... Oh
geschützter
Nein!
Habicht.
Also da müsste ich jetzt wieder meine Familie, die machen ja auch, die haben Hühner, da Gott, die lynchen mich jetzt, weil ich natürlich den Namen wieder nicht weiß. Aber es gibt wirklich für jede...
Aber
jede
jetzt nicht Farbe. In die Natur gehen und die Vogelnester plündern.
Nee,
nicht,
um
dass
Gottes
es ein Aufruf
Willen.
Ist, was du
hier machst. Aber ich meine nur, wenn jemand Hühner daheim hat, es gibt wirklich eine Vielfalt. Ich weiß noch, wo mein Mann mich kennengelernt hat, dann hat er bei mir in den Kühlschrank geguckt und hat gesagt, oh Gott, das sind grüne Eier, du willst mich vergiften. Sag ich, nein, es gibt grüne Eier, die sind gut, glaub mir. Also ich will dir nichts Böses.
Apropos
also,
grüne Eier und vergiften, was hältst du eigentlich von diesen tausendjährigen Eiern?
Das sind auch Enteneier, glaube ich.
Hm? Die sind aber gar nicht tausend Jahre alt.
Nein, die sind fermentiert, aber die sehen so aus, als wären sie tausend Jahre alt und riechen und schmecken. Oh nee, das ist nicht meins. Jedem seins. Ich erkläre es später nochmal ganz kurz, aber jetzt immer nochmal ganz kurz, wie erkenne ich ein gutes Ei? Da gibt's. Jetzt hast du mich schon wieder rausgebracht, das ist überhaupt nicht meins. Mich schüttelt's.
Ist doch immer alles.
Ja, ich probiere auch alles, aber bei manchen Sachen muss man einfach raus sein. Also, der Wassertest, wie kann ich das testen? Wie lang sind die haltbar? Sind sie frisch? Sind sie alt? Dann kann ich einfach ein Glas Wasser nehmen und also kaltes Wasser ist ganz wichtig und dann kommt das Ei rein und liegt das Ei flach am Boden, ist es sehr frisch, dann steht es oder ja, so senkrecht ne, auf dem Boden, dann ist es so 2 bis 3 Wochen alt und dann, wenn es oben schwimmt, ist es eigentlich schon zu alt oder verdorben. Also da kannst du sagen, okay, wenn es wirklich ganz oben schwimmt, kannst du sagen, das ist kein frisches Ei.
Und an was liegt das, Frau Müller?
Warum es dann schlecht ist?
Weil es Gase bildet, also die Mikroorganismen.
Und die Luftkammer, ne? Dann schwimmt es nach oben.
Genau, ja, Gase und dann treibt das langsam nach oben. Und dann kann man es als tausendjährige Eier
nach China verkaufen. Lieber bitte entsorgen. Also das wollen wir nicht. Und dann gibt es auch noch den Schütteltest. Hast du das schon mal gemacht, wie beim Ü-Ei? Das finde ich ganz spannend.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich bei Eier mir immer die Frage stelle, weil ich die in der Regel halt immer quasi auf dem Hof kaufe und dann halt meine Eierpackung dabei habe, da auch nichts draufsteht. Und ich mich immer frage, so, von wann sind denn
die? Ja, klar. Ja. Also da kannst du wirklich auch diesen Schütteltest machen. Du kannst es ans Ohr, wie bei einem Überraschungsei, so wie die Kinder das machen. Und wenn das so gluckert...
Wenn es fest raschelt, ist da ein Küken drin oder was?
Ja, nee, aber wenn es so gluckert, dann ist das Ei klar so, also so flüssiger geworden und dann deutet es auch auf ein altes Ei hin.
Gut.
Weil wenn du ein Ei aufschlägst, dann ist es ja so, ein frisches ist wirklich der Dotter ganz hoch gewölbt, sehr, also... Da läuft nichts auseinander und das Ei, klar, ist so ein bisschen zähflüssig. Ja,
das war früher. In jedem siebten Ei ist eine Überraschung,
drin. Und wenn das zusammenläuft, also eher wie sich eine homogene Masse anhört, dann ist es eher alt. Ne? Und das ist auch beim Aufschlagen. Wenn das Eigelb anfängt auszulaufen schon am Anfang, dann ist es eigentlich auch schon nicht mehr
Kannst
ganz so frisch.
Kannst du apropos aufschlagen?
Ja.
Heute sind wir ein bisschen Guerilla-mäßig unterwegs, aber ich muss dich einfach fragen. Wie schlägst du ein Ei richtig auf, dass es gekonnt aussieht? Wahrscheinlich nicht mit einer Hand, oder?
Kannst du natürlich mit einer Hand aufschlagen.
Machst du auch.
Jetzt kommt immer drauf an, wenn ich es trenne, aber nicht. Also wenn ich es aufschlage, kann ich es mit einer Hand aufschlagen, da geht es auch beidhändig. Aber wenn ich es trenne, mache ich es wirklich so ganz oldschool in die Eierschalen. Also das ist das Einfachste. Aber da gibt es auch einen Trick, die Eier vorher im Kühlschrank. Und dann kann man das viel besser trennen, weil das Ei klar auch ein bisschen fester wird, der Dotter auch. Und dann kannst du super trennen. Aber wenn ihr das Ei weiß, dann
auch. Das sind dann wieder die Siegfried und Roy Tricks.
Ja, jetzt
wo
warte.
Das ist ganz nicht wichtiger verrät, Punkt. Dass sie vor dem Kühlschrank waren und
doch,
du schläfst auf.
Das ist wichtig. Ja, weil dann verläuft es nicht. Und dann ist es ganz wichtig, aber das Ei klar auf Zimmertemperatur stehen lassen. Nicht direkt aufschlagen, weil sonst wird es nicht so schön. Das ist wirklich super wichtig.
Sie erfahren hier Sachen.
Ja, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und jetzt kommt auch so der Kühlschrank, ja oder nein, bleiben die Eier draußen stehen oder machen wir die lieber in den Kühlschrank rein? Mhm. Also ich sage, ich gebe sie lieber wirklich in den Kühlschrank. Da ist die Haltbarkeit eigentlich viel länger, 4 bis 6 Wochen. Also mindestens 28 Tage kannst du rohe Eier im Kühlschrank auf.
Es ist ja auch mal ganz sinnvoll, dass in den meisten Kühlschränken ist ja noch so ein Eierregal.
Aber das Eierregal. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt.
Mhm. Ist nicht am richtigen Ort.
Nee, nicht in der Tür, ne? Das weißt du wahrscheinlich
aber
auch.
Aber im Kühlschrank schon.
Ja, aber es ist in jedem Kühlschrank, den du kaufst, ist er in der Tür. Und das ist aber schlecht eigentlich. Eigentlich in das mittlere Fach, weil da einfach
ein Kühlschrank... größere Temperaturwechsel stattfindet.
Genau. Es ist eigentlich
das ist aber auch nicht gut für die Milch und so.
Für gar nichts, wenn man ganz ehrlich ist.
Das müssen wir auch mal machen. Wir müssen den Kühlschrank mal richtig einräumen.
Ja.
Das kommt immer gut an. Ja. Und das wollt ihr immer wissen. Also auch das machen wir mal. Aber du hast recht.
Ehrlich, also, das ist ganz... Und jetzt kommt noch ein Trick. Und zwar, jeder stellt es falsch in den Kühlschrank. Bedeutet, in der Originalverpackung lassen und dann die Eier umdrehen. Das ist ganz wichtig. Die Spitze sollte wirklich nach unten zeigen, damit die Luftkammer am stumpfen Ende ist. Ja, und dann dringen auch weniger Keime ein, so bleibt es noch länger frisch. Also eigentlich genau verkehrt rum, wie sie drin sitzen.
Du verarschst uns so jetzt.
Nein, das meine ich ganz ernst. Das ist bewiesen, ja.
Also das heißt wirklich, wenn...
Die Spitze
bei
nach
dir
unten.
Im Restaurant.
Du drehst sie genau um.
Jetzt, da ist so eine Palette mit Eiern.
Ja.
Und dann stellst du...
Also ich sag zu Hause, nein.
Und sagst, bitte einmal Eier wenden.
Bei uns geht die ja auch so schnell durch, ne, so Eier. Aber wenn man daheim und wenn man die wirklich aufbehalten will, stellt die Packung verkehrt rum hin, die Spitze nach unten... Das macht noch mal ein paar Tage extra. Glaub mir, es bleibt frischer, auf jeden Fall.
Ich würde die Eier aber vorher sichern.
Wie? Ach so, ja, ja. Ja, um Gottes Willen. Also nicht, dass sie rausfallen. Du kannst ja auch jedes einzeln umdrehen.
Ich werde sowieso ab jetzt morgen, werde ich nur noch Möweneier essen. Wachsweich. Ich hoffe, das erfahren wir noch von dir.
Ja, dann gehen wir jetzt weiter. Ja, also ganz kurz noch mal dazu zum Aufbewahren. Speisen mit rohem Ei. Ich weiß wahrscheinlich jeder, aber maximal 24 Stunden bitte und im Kühlschrank, nicht im Sommer irgendwo auf der Terrasse das Tiramisu stehen lassen und denken, ich esse es dann nochmal. Also da bitte die Finger weg. Das ist nochmal ganz wichtig. Wir reden wirklich nur von Roheiern.
Es ist schön, dass du das neulich mal gesagt hast, als du in meinen Kühlschrank geguckt hast und dann noch...
Da war, was war denn da drin? Irgendeine Creme war drin.
Ja, von der Tina.
Ja, das stimmt.
Unser Management.
Hallo,
die Tina hat uns, ja, ich wollte es aufheben von einem besonderen Anlass.
Aufheben.
Und du hast gesagt, so, das ist jetzt schon 3 Monate abgelaufen.
Bitte.
Sam.
Das essen wir nicht mehr. Das ist ganz wichtig.
Nur noch für besondere Gäste.
Oh ja, aber jetzt habe ich genug zum Ei erzählt, glaube ich, wie man es lagert und was man damit tun kann. Und jetzt kommen wir zum Eidruck, wolltest du sagen.
Du machst ein...
Jetzt habe ich
mich. Du machst immer Eindruck, ja.
Wie mache ich das perfekte Ei, ne? So, also, da streiten sich die Geister. Ein ganz normales Frühstücksei, weich gekocht, 4 bis 5 Minuten. Kommt natürlich auf die Größe an. Also, wenn ich mittelgroßes Ei, Größe M habe, dann sind es bei mir 4 Minuten. Dann ist es perfekt. Also, dann ist es noch flüssig, das Eiweiß ist hart, ne? Und was ganz, ganz wichtig ist, denk nicht an einpieksen oder nicht, oder ist es richtig, da gibt's tausend, jeder sagt ja oder nein. Ihr müsst es einfach vorsichtig ins Wasser lassen. So, das ist das ganze Geheimnis.
Ins kochende Wasser oder ins...
Kochende Wasser. Also, und wenn ich die aus dem Kühlschrank nehme, 1 Minute länger. Ganz wichtig, weil es natürlich dann kalt ist. Das vergessen ganz viele und sagen, oh, du hast 5 Minuten
gesagt. Das ist die 4 bis 5 Minuten.
Weißt du, du musst immer schauen,
also
ist es...
Also die Kühlschrankeier...
5 Minuten auf jeden Fall.
Ja, dann 4.
Ja, und wenn du dann weitergehst, kannst du 6 bis 7 Minuten, dann bist du so bei wachsweich, wo dann, kennst du das, wenn es nicht mehr flüssig ist, das Eigelb, sondern wirklich wachsweich ist und dann alles ab 10 Minuten ist hart und darf auch nicht zu lang. 10, 11 Minuten ist ein Ei wirklich durchgekocht. Da brauchen wir keine 20 Minuten, 30 Minuten, dass es ja durch ist. Also nach 10, 11 Minuten ist ein Ei auch wirklich
durch. Sag mal, wenn ich mir jetzt ab morgen mein wachsweiches Möwenei mache,
ja,
braucht einen Moment länger, ne?
Es kommt immer drauf an, wie groß die Möwe ist und wie groß. Aber dann kommt's.
Da gibt's auch M, S.
Ja, natürlich. Da geht's wirklich auch um die Größe. Das ist im Leben halt nur mal so.
Das wäre auch mal was.
Emu-Eier, probiert das mal. Auch echt gut.
Emu?
Ja, Truthahn, Emu. Es gibt wirklich so viel. Das ist nicht verrückt. So wird es gegessen. Aber ich habe euch noch einen Trick. Und zwar, wenn ihr jetzt in der Schweiz irgendwo auf den Bergen seid, dann müsst ihr wirklich aufpassen, weil da gibt es einen niedrigeren Luftdruck. Bitte. Ja,
also du meinst, wenn so wir in unseren Luxus-Chalets ja, in der Schweiz auf 3000 Meter Höhe sind?
Der Siedepunkt sinkt mit zunehmender Höhe.
Das muss man natürlich dann, wenn man so ein wachsweiches
auf dem Berg dauert es länger, da dauert es ungefähr 11 Minuten und am Meer unten wird es 9 Minuten dauern, ein hartes Ei. Ehrlich?
So. Ich habe zwei Fragen an dich. Und zwar Spiegelei.
Ah, ja, das ist noch ein Thema. Spiegelei.
Und das ist wirklich ein Gamechanger. Ich muss es euch wirklich sagen. Ich habe vor Urzeiten ein uraltes Video gesehen. Ich weiß nicht, ob es auf dem SWR oder so gelaufen ist. Schwarz-Weiß. Und es ist wirklich, ich liebe es, weil
ich auch.
Das noch so ein Fernsehkoch war, wie sie früher halt einfach waren.
Und gut, und er war überzeugt von dem, was er tut, wo er auch wirklich recht hat, dass Spiegelei nicht nur ein Spiegelei ist. Da kann man wirklich viel falsch machen.
Ja, da kann man die Ochsenaugen dann und so. Ne?
Das wird
aber
blind.
Das, genau. Aber auf kleiner Temperatur, mit möglichst wenig Fett oder Butter, das Ei in die Pfanne geben und eine Viertelstunde lang
Zeit lassen,
nicht salzen, weil dann wären es Ochsenaugen.
Und dann wird es blind, genau. Und ganz wichtig ist auch die Zeit. Man unterschätzt es ganz oft. Aber wie
15
schlimm,
Minuten.
Ja, wie schlimm ist das, wenn du ein Ei kriegst, das unten so verbrannt ist und oben das Ei gelb noch richtig kalt. Da weiß ich noch, da hatte ich von meinem Meister immer einen auf die Hand gekriegt beim Frühstück, weil er gesagt hat, lang mal oben aufs Ei, wie ist das?
Und ich hätte die zwei Eier auf die Augen gelegt und gesagt, lauf.
Lauf, Forrest.
Aber das müsst ihr wirklich mal probieren, weil das ist echt
es
toll.
Macht echt
also
einen
wenn
Unterschied.
Die Zeit hat. Ja? Das schmeckt ein Ei in der Pfanne. Es lohnt sich einfach.
Und es ist ganz wertschätzend wieder zum Produkt, finde ich, wenn man sich wirklich auch für sowas Einfaches, also was vermeintlich einfach ist, auch wieder die Zeit nimmt. Also ich finde das schon echt, echt
spannend. Es hat bei mir was bewegt. Das klingt jetzt so, naja. Aber ich, seitdem esse ich quasi nur noch diese Spiegeleier.
Das ist gut.
Und das ist ein echter Genuss.
Ja, schaut euch das Video gerne mal an.
Zweite Frage. Das habe ich auch bei dir mal gegessen und ich war begeistert. Thema Eiersatz.
Ja, da gibt's so viel und ich find's ganz schön. Ich weiß auch, was du jetzt hinaus willst, darauf komme ich dann gleich. Aber es gibt ganz viele Sachen, wo man sagt, okay, ich mag vielleicht kein Ei, ich vertrage kein Ei oder ich esse aus Überzeugung kein Ei. Das gibt's ja genauso. Aber was mache ich da? Zum Beispiel beim Backen oder beim Kochen oder einfach nur als Geschmacksträger. Und da gibt's wirklich viele. Also es gibt wirklich super viele Alternativen. Beim Backen kannst du wirklich sagen, okay, du nimmst Apfelmus zum Beispiel, ja, also zum Beispiel 60 Gramm.
Da geht es wohl um die Konsistenz.
Genau, ja, 60 Gramm entsprechen da ungefähr ein Ei, ja, und dann kannst du sagen, okay, es bleibt feucht trotzdem, weil Ei macht ja was im Teig oder im Kuchen oder egal, wo du es brauchst, ja, und das ist ganz wichtig, zum Beispiel auch Bananen, super Alternative, egal ob für Waffeln, Pfannkuchen, Cookies, da kannst du das Ei super damit ersetzen oder auch sowas, was ich auch gern mag, ist Chiasamen und Leinsamen, da kriegst du richtig. Also geschrotet ist ganz wichtig, das sind natürlich Quellen. Und dann kriegst du dann tolle Konsistenzen einfach hin, wo du sagst, du brauchst das Ganze gar nicht.
Da geht es aber jetzt um die Konsistenz.
Ja, das sind wir jetzt bei der Konsistenz, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Mhm. Beim Geschmack, du willst auf mein Salz hin, wo ich im Restaurant auch immer habe, das ist das Kala Namak, dass ich es richtig bitte sage, um Gottes Willen. Man nennt es auch Schwarzsalz oder Schwefelsalz. Und das gibt's, also es kommt aus dem Indischen. Ist ein indisches Steinsalz und das hat wirklich ganz hohe Anteile an Schwefelverbindungen. Mhm. Und genau das gibt den Geschmack.
Das ist unglaublich.
Und es schmeckt wirklich wie Ei. Also ja. Es ist Magic. Bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast ein Hummusbrot, ganz banal, oder auch ein Butterbrot, ist ja egal.
Schmeckt wie Eiersalat.
Ja, es ist krass. Ja. Also wenn du dann noch zum Beispiel mit Kichererbsen so ein paar Stücke reinkriegst, machst du Salz da drüber, denkst du wirklich, du hast irgendeinen orientalischen Eiersalat.
Das hat mich beeindruckt. Ja. Auch alle, mit denen ich bei dir essen war, so, war das immer so, das müsst ihr mal drüber rein, müsst ihr mal aufs Brot tun.
Aber weil es einfach schön ist. Also ich mag den Geschmack auch wahnsinnig gern. Und man muss ja auch nicht überall Ei drin haben. Ne? Das ist einfach so. Und das ist was, das finde ich richtig, richtig spannend. Bedeutet, du hast einen Geschmack, aber überhaupt gar nicht dieses Grundprodukt. Ne? Nur durch diese Schwefelverbindung, da braucht man jetzt auch keine Angst haben, dass man sich da irgendwie vergiften kann. Also da musst du schon große Mengen davon essen, dass es so wäre. Aber kauft euch das mal.
Und ich hätte nie gedacht, Ei ist halt so der Klassiker, Ei schmeckt nach Ei. Und man hat ja in der Industrie schon auch Probleme, ein Ei so nachzubauen, dass es vegan ist und dass es auch so schmeckt, wie man es dann oft auch haben will. Und das hat mich total geflasht.
1:1. Also, und wenn ihr jetzt wirklich den Eigeschmack noch haben wollt und ihr braucht auch das Eiweiß, sagen wir mal, für euren Kaiserschmarrn. Mhm. Ja? Den brauchst du unbedingt, dass es so fluffig ist. Probiert einfach mal, wenn du das Abtropfwasser nimmst von den Kichererbsen, Dose Kichererbsen, und das aufschlägst, hast du perfekten Eischnee. Also vegan, besser geht's nicht. Also,
Kichererbsenwasser.
Ja, macht das auf jeden Fall. Das hat sogar eine Bedeutung, glaube ich. Es heißt Aquafaba inzwischen, also weil das ganz gehypt ist. Aber es ist natürlich toll, weil wenn du das aufschlägst, ist es wie Ei, also es ist wie Eiweiß. Es ist wirklich echt spannend. Und so kannst du deine Teige und alles halt richtig, richtig fluffig machen. Mhm.
Also müsste ich mal gucken, weil bei den Hülsenfrüchten und so Getreide muss ich schauen. Ist jetzt ein Lippenbekenntnis, aber ich vermute, dass man relativ einen hohen Anteil von Phytinsäure da drin hat.
Ja, das kann sein. Da kenne ich mich nicht aus.
Das ist ja ein Antinährstoff, dass man da Mineralstoffe schlechter aufnimmt.
Ja, das wäre schlecht. Mhm. Aber ich sag nur, was es in der Küche bei uns eben so ist. Und da ist das ein guter Ersatz dann eben, ja. So, und jetzt gehen wir zu dem allerletzten Tipp von mir noch, weil es steht ja Ostern vor der Tür, ne? Wie färbe ich meine Eier? Wie färbst du deine Eier, Achim? Wie machst du
das? Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie ich meine Eier färbe.
Deine Ostereier. Deine Ostereier.
Gar nicht.
Gar nicht.
Also, ich erinnere mich, wir haben natürlich auch mal Eier gefärbt, aber haben das tatsächlich mit Naturfarben gemacht. Also Kurkuma und so. Ja, da muss man immer so sauer aufpassen, finde ich.
Ja, da muss man aufpassen, aber es gibt wirklich tolle Sachen, die haue ich jetzt schnell raus. Bedeutet, du willst gelbe Eier, Kurkuma, vollkommen richtig. Rot machst du mit Zwiebelschalen. Bitte schmeiß die Zwiebelschalen nicht weg. Es wird so eine schöne Farbe, wenn die.
Sieht aber aus wie gebartigt.
Ja, ja, es kommt drauf an. Also, wenn du das richtig machst, eigentlich nicht.
Und dann sind die durch und durch rot.
Da sind die wirklich durch und durch rot. Und jetzt kommt noch ein Trick. Leg dir zum Beispiel ein Petersilienblatt da rein. Dann einen Strumpf drüber und dann in der Eier. Das hat meine Oma immer gemacht. Darum erzähle ich das.
Aber vergessen Sie bitte nicht, dass Sie die Eier vorher in einem Onsenbad in Tokio.
Nein. Schluss.
Eine Stunde lang wachsweich garen.
Geht zu Hause auch. Also gelb Kurkuma, rot Zwiebeln, blau Rotkohl, braun Kaffee. Und grün kann man mischen mit Kurkuma und Blaukraut. Und dann gibt es noch pink, ist entweder die rote Beete oder Hibiskus. Also, das sind meine Tipps dafür.
Ich bin auch so ein Küchen-Nerd. Ne? Ja. Du traust mir das ja immer nicht zu.
Stimmt gar nicht.
Und mach viel in der Küche und ich bin auch so ein Messerfreak. Ich mag das und so ja, das Stahl.
Stimmt.
Und muss aber nicht immer irgendwie so ein Damaste-Tena-Stahl sein. Und ich habe auch schon Messer gebeizt mit Espresso. Also mit.
Schau. Das sind wir gar nicht so weit weg.
Geht gut. Also man versiegelt quasi und so. Und es hält. Ja? Es ist echt schön geworden.
Das ist richtig schön. Und natürlich geht es ja kaum mehr.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
Wir machen heute, ja, ich hab's gesagt, noch was Besseres wie es Onsenei. Wir machen richtig Eindruck und damit könnt ihr auch wirklich Eindruck schinden. Und zwar ein gebeiztes Eigelb. Achim. Kannst du dir das vorstellen?
Wir machen keinen Eidruck, wir machen einen Zweidruck. Das ist die Steigerung.
Also, was braucht ihr dafür? Ihr braucht gar nicht viel. Ihr braucht Eigelb, so viel wie ihr wollt. 6, 7, 8 oder nur 2. Das ist euch überlassen. Dann braucht ihr 500 Gramm Salz und 500 Gramm Zucker. Zah, das war's. Bedeutet, Salz, Zucker mischen. Ihr macht eine Beize und dann kommen so kleine Kugeln in das Salz-Zucker-Gemisch. Und da kommen die Eigelb rein. Dann werden die mit dem gleichen Salz-Zucker-Gemisch wieder abgedeckt und dann kühlgestellt und dann abgewartet. Es dauert ein bisschen. Ihr könnt jeden Tag mal reinschauen. Die werden dann auf einmal fest. Und ich würde sagen, so nach 3 Tagen seid ihr am Ziel. Und dann sind die richtig fest. Dann werden die abgewaschen. Und dann habt ihr das perfekte Eigelb. Umami-Geschmack pur. Besser wie jeder Parmesan. Also wenn ihr eine Pasta habt, reibt ihr das euch drüber. Wow. Und ihr könnt es auch einfrieren. Bedeutet, wenn ihr jetzt 8 Stück macht oder 10, gerade egal, ihr habt immer eins da.
Umami-Geschmack ist der Geschmack, der eurem Essen nochmal so ein bisschen Bums verleiht. Dieses vollmundige Mund und so, eigentlich dieses Fleischige, kann man da auch wunderbar mitmachen. Und du sagst ja immer, man reibt es einfach so schön dann über Pasta und so drüber.
So viel man mag. Und wenn man möchte, kann man auch in die Beize noch ein bisschen Limettenschale reinlegen oder Orange.
Jetzt kommt's wieder.
Ja, dann hat man wieder ein bisschen anderen Geschmack. Muss man nicht. Ihr könnt das auch clean machen. Aber fangt mal so an. Und ihr wisst, alle Infos, die Zutaten und die Anleitung findet ihr natürlich zum Nachlesen, wie immer, in den Shownotes.
Ich hätte noch eine Frage. Kann ich denn, also wenn ich jetzt mit meinem Möwenei nach Tokio fliege, im Onsenbad sitze, mache ich das dann vorher schon mit den Eigelben?
Das würde ich vorher machen, weil dann hast du 4, 5 Tage Zeit, kannst du auch ein bisschen länger drin lassen, passiert
nichts. Und reib dann Ei aufs Ei.
Und dann kannst du am Schluss auf dein Onsenei ein gebeiztes Ei reiben.
Welche Eiersorte ist denn am idealsten für diese gebeizten Eier?
Also wir sind natürlich bei Hühnereier jetzt. Also da, es geht alle. Probiert es aus, was ihr habt. Ihr könnt ganz kreativ sein. Aber natürlich, umso kleiner, Wachteleier macht nicht so viel Sinn, weil da habt ihr zu wenig.
Das ist Spaß. Und es ist,
habt da einfach zu wenig.
Ne? Wie habt ihr das eigentlich gemacht in der Spitzengastronomie? Du warst ja im Grand Hotel Doll. Da
bin zum Beispiel.
Bin ich sehr ehrfürchtig, dass du da gekocht hast. Aber da habt ihr sicher viele Wachteleier.
Ja, Wachteleier gibt's viel, ja, natürlich. War auch früher ein bisschen mehr noch, muss ich ehrlich sagen, weil dann sich das Ganze auch ein bisschen gewandelt hat, dass man ein bisschen draufschaut, wo kommt's her und alles. Aber natürlich kannst du die auch, du kannst sie pochieren, du kannst sie braten, du kannst alles Gleiche damit machen, wie auch mit einem Hühnerei. Mhm. Es ist manchmal einfach ein bisschen aufwendiger.
Ein bisschen, ja.
Ein bisschen, aber schöner sieht's aus fürs Auge.
Das ist ein kleiner Aufwand.
Ein kleiner Aufwand, aber...
Große Wirkung.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
So, damit sind wir fast am Ende unserer Eierfolge angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, so wie uns, dann abonniert unseren Podcast, ist Ernährungswissen mit Biss, und schickt die Folge doch gern an jemanden, der beim Eierschälen auch regelmäßig verzweifelt.
Und wie immer kommt jetzt unser kleiner Abschluss in Reimform. Wir haben ChatGPT gefragt, fass uns doch mal das Wichtigste aus dieser Folge in einem kurzen Reim zusammen. So merkt man sich's einfach leichter.
Ein Ei im Topf, die Zeit im Blick. Mit Ruhe wird's zum Frühstücksglück.
Nicht überhitzt, nicht tot gegart, so bleibt es einfach ehrlich zart.
Ach, schön. Ich mag die Reime am Ende wirklich. Ich hoffe, euch gefällt's auch so gut.
Wachs reich wohl diese Wahrheit, ich arm nicht zart.
Ich muss heute so viel lachen, das sind zu viele Wortwitze für mich, ehrlich. Also, die sind wirklich schön, diese Reime. Und das Erfolgsrezept der Woche ist wirklich immer super lecker. Ich hoffe, ihr probiert es aus. Und jetzt habe ich noch einen Tipp, weil ich es vorhin gesagt habe, wie schält man sie am einfachsten? Wie schält man ein Ei am einfachsten? Du schmeißt es in kaltes Wasser, also schmeißen bitte nicht. Ihr legt es in kaltes Wasser und dann schält er sie ab. Und wenn da ein kleiner Schuss Essig noch drin ist,
das
geht
ist
die
Mythos.
Schale. Aber ich finde, kaltes Wasser und
Essig. Ich hänge dann immer mit den Eierschalen, wenn man Eiersalat
meine
macht,
gehen
in diesem
super
kalten
weg.
Wasser, dann hast du die Eierschale im kalten Wasser,
es geht super.
Im Wasserstein.
Es geht super.
Wo ist mein Fehler?
Ich weiß es nicht. Also du kochst die Eier, schreckst sie ab, wichtig, und dann lässt sie wirklich mindestens eine halbe Stunde im kalten Wasser liegen.
Eine halbe Stunde?
Ja, und dann geht's super gut weg. Also wenn ich jetzt einen Eiersalat mache...
Wir haben noch keine Zeit,
doch,
wenn wir vorher
haben.
Im Onsenbad sitzen, eine Stunde, und dann noch eine halbe Stunde kalt abschreckt. Das ist ja Kneipp pur.
Ja, das ist Kneipp. Ihr nehmt euch Zeit für die lieben, schönen Eier. Mhm. In diesem Sinne.
Bis zum nächsten Mal.
Wir freuen uns auf euch. Tschüss.
Das war Is. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.